SWR 2 Tandem
Rakete.
Am Mikrofon ist Bernd Lechler und wir beginnen mit Musik. Aus dem kurzen Stück Product Placement von unserem Studiogast, einem rührigen und viel diskutierten Komponisten neuer Musik, Johannes Kreidler. 1980 geboren in Esslingen, hat in Freiburg studiert. Heute macht er seine Konzeptkunst in Berlin. Hallo Johannes.
Hallo.
Was wir gerade gehört haben, bestand aus Samples anderer Stücke, also Fremdkompositionen so sogar, und zwar nicht aus 10 oder 100, sondern aus 70.200 Zitaten in 33 Sekunden. Und die hast du alle einzeln bei der GEMA angemeldet und bist dazu mit einem Kleinlaster voller ausgefüllter Anträge dort vorgefahren. Haben sie dir beim Tragen geholfen?
Nein, ich hatte meine eigenen Helfer dabei, die mit Blaumännern das Ganze dann reingetragen haben. Ich habe selber natürlich auch angepackt.
Worum ging es bei der Aktion?
Es ging darum, dass im heutigen digitalen Zeitalter es ja eine große Remix-Mashup-Kultur, wie man das nennen will, existiert. Dadurch, das Netz ist schon voll von Daten und die kann man ja irgendwie auch lustvoll, kreativ wieder irgendwie sich aneignen und ändern und in neue Kontexte stellen. Und für mich als Musiker ist es natürlich genauso die Situation, dass zum Beispiel schon ein Klavier hatte eigentlich 88 Tasten und keine dieser Tasten habe ich selber erfunden, sondern ich benutze diese schon existierenden Tasten und kann auf Klavier spielen. Und so habe ich jetzt eben auf meinem Computer auch schon ja unendlich viel Musik eigentlich drauf oder im Internet natürlich verfügbar und mit dem kann ich genauso wie auf dem Klavier ja auch mit diesen Samples werden eben ganz kurze Ausschnitte aus Musikstücken, genauso irgendwie auch quasi Klavier spielen. Ja, und das tue ich und das ist heutzutage vor allem so große Mengen, die im Internet verfügbar sind und dann habe ich mal gemerkt, dass das aber irgendwie in Widerspruch steht zu dem Verwaltungsaufwand, zu dem Bürokratismus von solchen Institutionen wie eben der GEMA, die für Aufführungs- und Vervielfältigungsrechte von Musik zuständig ist. Das ist an sich keine schlechte Erfindung, die GEMA, die ist dafür da, dass Musiker zu dem Geld kommen, aber es ist irgendwo auch eine Frage von einerseits sollen Musiker Geld bekommen, aber andererseits muss man ja auch kreativ mit Musik umgehen können und wenn es dann nur noch darum geht, überall Bezahlschranken hinzustellen, dann wird irgendwo die Kreativität eher erstickt und darauf wollte ich mal mit einer Kunstaktion aufmerksam machen, dass es da irgendwie ein Missverhältnis gibt zwischen den heutigen Möglichkeiten, die digital bestehen und einer Bürokratie, die doch eher noch dem 20. Jahrhundert angehört.
Wobei du wahrscheinlich das hättest sogar machen dürfen, weil die Sachen so kurz sind, dass sie gar nicht kenntlich sind. Ne?
Da hätte sich die GEMA
gar nicht eingeschaltet, oder?
Das Problem ist halt, es ist halt ein Graubereich, der nicht klar definiert ist. Also sicherlich, ich habe das total übertrieben. Es laufen da in 33 Sekunden über 70.000 Samples ab. Natürlich, das meiste davon ist dann nur noch blubberndes Rauschen. Es geht nicht nur darum, dann zu zeigen, wie stark man Musik komprimieren kann. Es kommt zum Beispiel ganz zum Schluss, das habt ihr jetzt ausgeblendet, aber da kommt dann zum Beispiel auch ein 2 Sekunden langes Zitat. Und da ist es zum Beispiel ganz klar, dass es ein Zitat ist. Das heißt, das Stück ist natürlich auch so komponiert, dass es einfach völlig unklar ist, was davon ist jetzt eigentlich relevant und was nicht. Und da steht dann der Komponist da wie der Ochs vor dem Berg und weiß halt nicht, ja, ist es jetzt eigentlich legal, was ich mache oder nicht.
Und welche Rolle spielt dann denn die Musik selber, also wie das klingt im Verhältnis zum Statement?
Gut, in dem Fall ist es relativ extrem, dass das Stück geht nur 33 Sekunden lang und dafür habe ich auch nicht lange arbeiten müssen. Das kann man programmieren, während ich in dem Fall für das Ausfüllen dieser 70.200 Formulare 6 Wochen täglich, 4 bis 5 Stunden immer an der Druckerpresse sozusagen stand. Da ist natürlich die Musik eher ein bisschen funktional, habe ich so gemacht, dass man irgendwie in 33 Sekunden lange und sehr kurze Zitate hat und das irgendwie in einer kleinen Welle so abläuft. Aber in dem Fall war die kompositorische Herausforderung geringer als die bürokratische eben. Und natürlich dann auch die aktionistische. Das Ganze ist natürlich eine politische Aktion dann gewesen.
Neuer Konzeptualismus hast du dein Betätigungsfeld genannt. Definier doch mal.
Kunst oder Konzeptualismus in der Kunst oder so auch in Musik besagt, dass es irgendwo eine bestimmte Idee gibt, die hinter einem Werk oder eben auch hinter einer Musik steckt. so wie zum Beispiel dieses Stück in 33 Sekunden, da muss man zum Beispiel auch irgendwie dazu wissen, den Hintergrund. Das ist als Musikstück allein, das man so irgendwie halt so zum Genuss hört, sicherlich weniger tauglich, sonst gibt es eine Idee dahinter. Und so arbeite ich irgendwie sehr viel jetzt in Musik, dass ich solche Stücke mache, wie zum Beispiel auch, ich habe mal ein Stück gemacht, da habe ich einen Chinesen beauftragt, einen Komponisten aus Asien, er soll meine eigene Musik plagiieren. Also ich habe dem Stücke von mir geschickt und gesagt, so, jetzt machen wir doch bitte mal so ein ähnliches Stück, was genauso klingt. Und das wurde dann im Konzert gespielt. Und auch da war es natürlich wichtig, dass man dann nicht nur die Musik hört, sondern dass man auch weiß um diesen Hintergrund.
Das Stück hieß Fremdarbeit.
Ja, ne? Fremdarbeit, weil da ging es dann darum, einerseits um die Frage von Autorschaft, weil wer hat es dann am Ende komponiert? Irgendwie klang das nach mir, aber auch nicht, weil es letztendlich doch nicht ich geschrieben habe. Und dann aber auch um solche Sachen wie Ausbeutung in Globalisierung, weil natürlich jemand aus China viel billiger bezahlt wird, als was ich für eine Komposition bekomme.
Du hast auch schon Musik komponiert, indem du zum Beispiel den Aktienkursverläufen großer Konzerne Notenwerte zugeordnet hast oder anderen Statistiken, zum Beispiel den Zahlen der im Irakkrieg getöteten Soldaten. Was kann so eine Aktion erreichen?
Na gut, über Wirkung, darüber kann man nur spekulieren und das ist auch selten messbar. Also sicherlich wird davon nicht die Weltrevolution allein ausgelöst, aber man weiß ja nicht, was in den Köpfen der Hörer und Hörerinnen passiert. Darauf kann man nur hoffen und spekulieren. Ich muss da notwendig von mir selber ausgehen. Das, was mir irgendwie gefällt, was mich selber bewegt und mich selber beschäftigt, da gehe ich davon aus, ich bin, auch wenn ich schon relativ spezielle Musik mache, kann man sagen, trotzdem ein Mensch, der genauso eine Steuererklärung machen muss, der in den Supermarkt geht, auf die Postfiliale geht, da bin ich nicht so völlig anders als die meisten anderen. Und wenn ich es dann irgendwie verstehe, mir es etwas selber sagt, dann wird es auch anderen was sagen.
Wir hören nochmal was von dir aus einem Stück mit dem Titel Der Weg der Verzweiflung, in Klammer Hegel, ist der chromatische, gespielt vom Nada Ensemble unter Dan Janssens. Musik von Johannes Kreitler, unserem Studiogast heute in SWR 2 Tandem Rakete. Ist das alles genau so notiert?
Naja, das ist einerseits für Instrumente, aber eben auch noch mit viel Lautsprecherklängen. Und eigentlich notieren kann man nur was die Instrumente spielen. Man, das muss ich sogar notieren, weil damit die spielen können. Aber was aus den Lautsprechern kommt, das ist nicht wirklich so, wie man Musik so aufschreibt mit Noten oder sowas, kann man eigentlich nicht aufschreiben. Das existiert dann einfach als Zuspielung und kommt dazu. Und ich selber komponiere es dann eben auch nicht mehr, dass ich da mit Noten schreibe, sondern ich habe mir da auch eine eigene Software programmiert, mit der ich dann so etwas komponieren kann.
Den Ausschnitt hast du selbst ausgewählt und mitgebracht. Warum genau den?
Na, es ist der Beginn eines Stückes von mir und das gibt einfach mal so jetzt innerhalb von 2, 2,5 Minuten halt einen Eindruck über die Expressivität oder wie halt so überhaupt, wie das so klingt, wie das zusammengesetzt ist, was so eine Ästhetik sein kann. Ich denke, das ist dafür halt ein gutes Beispiel.
Und ist das jetzt eher Musik zum puren Hören oder muss man da auch noch was wissen, um es zu verstehen?
Nö, das ist eher ein Stück, was sozusagen als komponiertes Musikstück eben auch im Konzert zum Beispiel gespielt wird. Und dazu muss man eigentlich erstmal nichts weiter wissen. Man kann sich natürlich da weiter beschäftigen mit, aber erstmal ist das ist Musik.
Und kannst du sagen, also damit das jetzt deins ist, welche Stilmittel benutzt du oder welche gerade nicht?
Nein, ich verwende auch hier sehr viele Samples. In dem Fall sind das dann mehr Samples von Instrumenten. Also man hingehört hat man zum Beispiel da gehört, es gab mal so eine Stelle, da waren sehr viel solche Blechblas-Posaunen-Verdichtungen oder es hat mal sehr viel so gezupfte Saiten, die noch elektronisch irgendwie verfremdet wurden, aber das im sehr hohen Dichtegraden. Und also diese Arbeit mit Samples und das eben in sehr großen Mengen, so wie in anderen Fall 70.200, aber generell, dass ich mit sehr hohen Dichtegraden der Arbeite. Das zum Beispiel ist, würde ich sagen, etwas, was mich kompositorisch interessiert.
Da verschwimmt es dann schon so ins Geräuschhafte, ne?
Natürlich, das ist dann irgendwo immer so eine Schwelle von Zwischenton und Geräusch. Und ja, in dem Fall von Melodie kann man da nicht mehr unbedingt sprechen, sondern mehr von 20 Melodien, die da gleichzeitig übereinander gelagert sind. Also Collage könnte man irgendwo auch da als Stichwort nennen. Also es ist halt sehr stark zusammengesetzt.
Und es gibt wohl auch so ein gewisses Zufallselement. Also du hast gerade gesagt, du benutzt auch eine Software, die dich beim Komponieren unterstützt. Dann hast du vorhin gesagt, du hast den chinesischen Auftragskomponisten beauftragt, dich zu kopieren. In dem Fall kannst du, und auch in diesem konkreten Fall, konntest du selbst nicht wissen, was für Musik da jetzt genau rauskommt. Wie war das dann, als dein Fremdarbeiter geliefert hat?
Na gut, das ist eine sehr interessante Erfahrung für einen Komponisten. Da kriegt man also da eine Musik, die so sein soll, wie wenn ich es selber geschrieben hätte. Und so kriegt man irgendwie natürlich so einen Spiegel da auch vorgesetzt. Wie wird man denn von außen gesehen? Ja, was kommt da von einem eigentlich bei jemand anderem da an, wenn der das dann wiedergibt? Und das sind dann schon Dinge, die ich sehr mag, wenn da irgendwo was angestoßen wird, dass ein Resultat dann letztlich nicht mehr vorhersehbar ist. Zum Beispiel, anderes Beispiel, ich habe mal ein Musiktheaterstück gemacht, bei dem 100 Geigen zerstört wurden auf der Bühne. Also es war eine große Orgie, da wurde auch das Publikum eingeladen, dürft auch mitmachen. So, die waren auch sehr, sehr engagiert da mit dabei. Zum Glück ist nichts passiert. Aber jedenfalls, dann ging das Stück noch länger weiter und dann war die ganze Bühne voll mit kaputten Geigen. Und bei einer Aufführung gab es dann später, da lief dann längere Zeit nur ein Video, sind dann einfach Leute auf die Bühne gestiegen und haben angefangen, während das Stück noch lief, sich da schon so Souvenirs rauszusuchen aus diesen vielen Geigenfragmenten. Und ich fand das super, dass das Publikum einfach mal auf die Bühne steigt und ein Teil des Stückes wird. Ja, das war von mir nicht so geplant. Man konnte das auch gar nicht planen, was mit diesen Geigenstücken dann da passiert. Aber ich fand es super. Sonst heißt es immer, ja, der Künstler soll mir dem Publikum mal was mit nach Hause geben oder so. Ich finde es halt viel besser, das Publikum klaut sich was. Ja, das nimmt sich einfach ungefragt was mit nach Hause. Und das sind so Momente, die meine liebsten sind eigentlich.
Bei dem Stück vom chinesischen Auftragskomponisten, da war das ein Auftrag, also vom Festival Klangwerkstatt in Berlin. Was sagt dann der Auftraggeber, wenn dann Musik kommt, die vielleicht doch gar nicht von dir ist? Oder akzeptiert man das gleich als Kunstwerk?
Na, der hat das eigentlich gleich akzeptiert. Auch wenn es natürlich, man das schon erstmal kurz vermitteln muss. Und zum Beispiel habe ich das Stück eben dann auch moderiert bei der Aufführung, damit eben auch das Publikum dann auch das eben verklickert kriegt, in dem Fall, was da der Hintergrund ist.
Es gibt bei aller Konzeptkunst aber auch Popmusik, die dir was bedeutet. Wir haben den eingängigsten Song von deiner Liste als ersten ausgesucht, Seven von Prince, beziehungsweise damals Anfang der 90er von dem Musiker, der mal Prince geheißen hatte und nun ein Symbol als Namen trug. Wie hat der sich deinen Respekt verdient, dass du ihn ausgesucht hast?
Na, ich habe eine, glaube ich, relativ normale Biografie. Ich bin in der schwäbischen Kleinstadt in der Peripherie von Stuttgart aufgewachsen und habe als Kind zwar schon dann früh Klavier gespielt und auch früh schon selber komponiert und auch früh schon an Beethoven mit großer Begeisterung gehört. Aber genauso habe ich auch immer Popmusik gehört und da zum Beispiel war für mich Prince sehr toll, war das ein fantastischer Musiker, war, muss man leider mittlerweile sagen, der einfach eine unglaubliche Kreativität an den Tag gelegt hat, irgendwie viele Instrumente selber beherrscht hat und diesen einfach riesigen Output, den er produziert hat, hat mich immer begeistert. Es ist so eine Popmusik, die irgendwie immer noch was mehr obendrauf hat. Man immer hört im Hintergrund, da ist irgendwie noch so eine Hintergrundstimme, die einfach noch eine Spur irgendwie kreativer ist, als halt normale Popmusik so ist, würde ich sagen.
Prince in der Rakete auf SWR 2, ausgesucht von unserem heutigen Studiogast, dem Komponisten Johannes Kreidler, der selber eine erheblich forderndere Musik macht und der damit auch schon einmal in dieser Sendung war, damit rücken wir jetzt auch mal raus, 2012, als die Rakete ganz neu war. Und wir laden ja zu diesem kleinen 5. Jubiläum dieses Jahr auch ein paar ausgesuchte frühe Gäste nochmal ein, um zu fragen, was ist bei dir passiert in diesen 5 Jahren. Was würdest du sagen, Johannes, wenn du an dich vor 5 Jahren denkst, 2012, was waren deine Meilensteine seither?
Na, ich wurde 2012 zum Beispiel zum ersten Mal zu wohl dem größten Festival für neue Musik, das sind die Donaueschinger Musiktage, an denen auch der SWR beteiligt ist, eingeladen. Das war für mich damals dann schon eine große Sache, das muss man auch bestehen, ja, muss ich das vorstellen als junger Komponist. Man muss ja irgendwie Karriere machen, weil diese Art von Musik, die ich mache, die gibt es ja nur da, wo irgendwie auch Institutionen dafür vorhanden sind, die so etwas machen wollen. Aus meiner eigenen Kraft kann ich ja nicht sowas einfach mal auf die Beine stellen. So eine Musik mit so vielen Musikern und so einem Aufwand. Und das heißt, dafür muss man sich irgendwie auch einen Namen erwerben und dann wird man eingeladen auf große Festivals. Natürlich, so eine Einladung ist irgendwie immer auch eine große Anforderung. Und da muss man gerade als Jung natürlich auch erstmal dann auch wirklich zeigen, was man kann, damit das dann auch weitergeht.
Das heißt, man muss auch einen Namen haben, damit jemand sagt, okay, wir machen 100 Geigen kaputt.
Zum Beispiel, ja, das ist sowas, da muss man eine Reputation sich dafür erwerben, so ist das halt. Ja.
Kann man dann sagen, du hast es als Künstler geschafft jetzt in diesen 5 Jahren?
Ja, erstmal, weil es ein Durchbruch immer so will, hatte ich in dieser Szene dann schon und ich kann von meiner Kunst soweit auch irgendwie ein ordentliches Leben führen. Man weiß natürlich nicht, wie das weitergeht, aber im Augenblick kann ich mich überhaupt nicht beschweren. Im Gegenteil, da geht es mir schon als Künstler eigentlich ganz gut.
Für wen machst du denn deine Musik? Weil das ist ja schon eine sehr spezielle Musik. Die meisten Musikhörer haben da wenig Zugang zu.
Ja. Also grundsätzlich soll es jedem natürlich offen stehen. Da will niemand den Zugang verwehren. Und deshalb stelle ich eigentlich auch das meiste von mir auch ins Netz, damit jeden, den das interessieren könnte, dass der oder die dann auch fündig werden. Es ist sicherlich so, dass das einige Voraussetzungen hat. Und das hat natürlich auch eine gewisse Tradition. Und das hat auch ein Stück weit einen akademischen Hintergrund, aus dem heraus dieses Phänomen der neuen Musik nun mal besteht. Und das sind bestimmte Festivals vor allem. Da hat sich natürlich dann auch eine eigene Szene herausgebildet. Aber Gott sei Dank gibt es ja zum Beispiel auch das Radio, das so etwas dann auch wieder hinaussendet in die Welt, wo viel mehr als nur eine kleine Fachszene da zuhört. Und in dem Sinne komponiere ich hinaus in die Welt. Ich habe natürlich meinen eigenen biografischen Hintergrund. Ich bin irgendwo ein weißer Mitteleuropäer, Jahrgang 1980. Und irgendwo werde ich dann vielleicht in diesem Milieu zuerst auch Leute erreichen. Aber grundsätzlich würde ich denken, führe ich ein relativ normales Leben. Also habe ich eine große Schnittmenge mit vielen anderen Menschen.
Wenn man so eine Musik macht, die auch mit Samples arbeitet und so ein bisschen gebastelt ist, du sagst ja schon, du stellst das auch im Netz. Komponierst du denn für den Konzertsaal oder tut's dann letztlich ein YouTube-Video genauso?
Beides finde ich toll. Also so ein Saal ist einfach schon eine andere Atmosphäre. Man hat einfach die Aura auch von live schwitzenden, arbeitenden Musikern und natürlich auch diese Konzentration, dass man da ja auch gefangen sitzt irgendwo als Zuhörer und sich natürlich auch dem dann aussetzen muss und man nicht einfach gleich wieder wegklickt, irgendwie nach 30 Sekunden. Das ist schon ein großer Wert, das finde ich toll. Und auch so eine Saalakustik hat natürlich auch mal was für sich. Aber andererseits lebe ich natürlich auch sozusagen mein halbes Leben heutzutage im Netz und nehme da sehr viel wahr, sozusagen mein tägliches Festival, was ich im Netz erlebe, will ich natürlich auch nicht missen und genauso versuche ich dann auch, was im Konzertsaal war, zumindest in Teilen wieder auch ins Netz zu stellen oder mache ich dann auch Sachen, die speziell fürs Netz sind. Zum Beispiel hast du vorhin schon angesprochen, ein Stück, wo ich Aktienkurse in Melodien umgeschrieben habe und die habe ich dann in eine Kinderkompositionssoftware eingespeist. Das war eigentlich erstmal wirklich ein kleines YouTube-Video, da sieht man dann eben dann diese Aktienkurse, die muss man dann auch sehen, damit man wiederum die Musik auch verstehen kann. Das Stück würde im Radio keinen Sinn ergeben. Und so war das erstmal ein YouTube-Video. Später dann aber haben das dann Musiker wiederum auch im Konzertsaal gespielt. Also es gibt irgendwie die eine und andere Richtung, in der sich das dann bewegt.
Du hast Erfolg, wirst respektiert, bekommst Kompositionsaufträge und wirst aufgeführt und ausgezeichnet. Aber es gibt schon auch ab und zu Kritik. Dann bezeichnet ein Rezensent zum Beispiel eine Arbeit von dir als belanglos. Ficht dich das an?
Also man muss sich nicht wie ein rohes Ei anfassen, aber es gibt manchmal dann schon Kritik, die irgendwie sehr platt oder auch verletzend sein will. Es gibt dann halt mal schon Kritiker, die es sich einfach auch sehr einfach machen. Also da muss man irgendwie dann schon auch mal, finde ich, respektieren. Ich arbeite an einem Stück normalerweise Wochen, Monate, wenn nicht sogar über ein Jahr. Und dann glaubt einer in 2 Sätzen, ist aber alles besser zu wissen. Und irgendwie finde ich, das ist dann ein Missverhältnis. Das ist nicht unbedingt verletzend, aber es ist irgendwie schon schädigend und ärgerlich. ich und das wünsche ich mir nicht.
Wie neidisch bist du auf die Komponisten des 18. oder 19. Jahrhunderts, die sich auch um was Neues zu schaffen, einfach ans Klavier setzen konnten?
Ach Gott, das ist sowas, da ich beneide grundsätzlich Menschen nicht, die im 18. Jahrhundert gelebt haben. Die haben einfach noch einen anderen medizinischen Stand oder so gehabt. Wie dem Mozart muss eigentlich immer Zahnschmerzen gehabt haben und so. Von daher, ach ja, das ist ja was, was man sich nicht aussuchen kann. Das muss man akzeptieren, die Zeit, in der man lebt. Vielleicht, ich meine, ich bin zum Beispiel ganz dankbar, dass ich in einer Zeit lebe, die eigentlich relativ revolutionär ist. Ich habe die digitale Revolution irgendwie gerade so in dem Alter erlebt, so eben so irgendwann zwischen 15 und 30, sage ich mal, wo das jedenfalls seinen Anfang genommen hat. Da sind wir immer noch mittendrin, aber es ist irgendwie schon toll, als junger Mensch in so einer, ich glaube schon, gewaltigen Revolution zu leben. Ich empfand das als sehr beglückend, halt im Vergleich. Ich habe noch die Zeiten erlebt in den 80er Jahren, wo ich halt noch aus dem Radio mit auf Kassette aufgenommen habe. Nachts neue Musik, die da erst um 11 oder 12 im Radio kam. Und noch Kassetten gespult und so weiter. Und wenn man dann irgendwann dieses Internet hat, wo das jetzt irgendwie alles verfügbar ist, das ist für mich fantastisch.
Wie ist es, wenn man sich dann für so atonale Musik und neue Musik zu interessieren beginnt und damit arbeitet? Wird einem dann Mozart irgendwann langweilig und Puccini und Mahler als nächstes?
Na, so kann man das nicht sagen. Also ich glaube, in der Kunst gibt es nicht in dem Sinne Fortschritt. Es gibt in der Kunst nur Fortschritt im Sinne von, es gibt immer mehr Differenzierung und mehr Vielfalt. Und irgendwo ist dann jede Epoche gleich nah an Gott, wie das so jemand gesagt hat. Zu jeder Zeit gibt es Menschen, die tolle Musik machen können. Und ich glaube, die überdauert dann auch. Und in dem Sinne ist es, gibt es von Mozart tolle und vielleicht auch langweilige Stücke, aber grundsätzlich hat er was geschafft, was doch sehr tief, etwas sehr Tiefes der Menschen zum Ausdruck bringt. Und wenn ich gerade Lust auf Mozart habe, dann kann der mir was geben. Und das ist dann irgendwie mehr eine Sache von Launen. Aber nun bin ich auch selber Komponist, weil ich das Bedürfnis habe, dass es reicht halt nicht mit Mozart und auch nicht mit Prince, sondern die Zeiten ändern sich immer und es gibt wieder den Bedarf, dass irgendwie da gibt es wieder neue Bedürfnisse, die da zum Ausdruck kommen sollen und Ideen, die es einfach zu früheren Zeiten noch gar nicht geben konnte. Und die möchte ich dann eben in die Welt setzen.
Und in der Popmusik kam nach Prince zum Beispiel mit dem Bedürfnis nach neuen Ideen Portishead. Did you sweep us back from your feet? We set in stone the stars. Musik von Meistern und Pionieren des düsteren Trip-Hop der 90er Jahre. Portishead mit Cowboys. Auch das von der Liste unseres Studiogasts, des Komponisten Johannes Kreidler. Warum Portishead?
Was ich sehr oft bei Popmusik mag, sind die Stimmen. Also das sind ja doch so im Vergleich dann doch wie bei Opernsängern oder sowas, finde ich manchmal ist es mehr die Ausbildung auch eine Zerstörung von einer Stimme. Dann wird das irgendwie halt auf so einen technischen Standard irgendwie hochgebracht, der halt so ein Standard ist. Während gerade solche Stimmen wie die von der Sängerin von Portishead ist so einzigartig, so speziell und so ausdrucksstark, das bewundere ich sehr.
Aber du bist wahrscheinlich auch nicht gleich mit Portishead, ja vielleicht Prince in die Musik eingestiegen. Was hast du mit 11 oder 12 toll gefunden?
Wenn man als Kind mal die 7. Symphonie von Beethoven hört, das ist schon ein Stück, das reißt einen unglaublich mit. Und dann habe ich auch früh selber im Klavier auch so Sachen gespielt. Da war ich schon sehr in der Klassik. Aber auf der anderen Seite habe ich dann halt so Sachen wie Prince und Michael Jackson und sowas gehört. Und dann war ich auch noch Teil einer Revolution, die ich auch irgendwie gut fand, nämlich die Revolution von Techno Anfang, Mitte der 90er Jahre. Das war für mich auch musikalisch durch eine Offenbarung. Also was ich nie so mochte, war so die langhaarigen Rocker oder sowas. Und dann kam so diese sehr sachliche, kühle elektronische Musik, die auch nicht mehr so ein Songschema hat oder so, sondern die eigentlich durchläuft und ein DJ mixt dann ein ganzes Set zusammen. Das fand ich unglaublich revolutionär, also was, wie sich die Musik da mir geändert hat und die ganze Kultur, die sich darum entwickelt hat, so in Teenagerzeiten, wo man dann vielleicht dann doch nicht gerade Mozart irgendwie gerne hört. Da war für mich Techno, habe ich mit großer Begeisterung gehört und auch selber gemacht.
Und wie und wann kam es, dass dich dann so auch so richtig schwierige Musik anzuziehen begann?
Na gut, irgendwie so im Laufe von der Pubertät habe ich mir einfach dann immer mehr einfach Musik gehört und Bücher über Musik gelesen. Dann hat man immer noch mal so in dem Lexikon sowas gesehen. Da gibt's ja Musik, die ganz anders notiert ist und so weiter. Ja, und irgendwie fängt man an, auch sich da mal reinzuhören. Und es war auch nicht unbedingt so, dass ich da sofort irgendwie begeistert war, sondern auch erstmal, was ist denn das? Aber gut, irgendwie hat's mich halt doch irgendwie gereizt und hat's mich nicht mehr losgelassen. Mich dann mal weiter vertieft und auch selber dann probiert. Ich kann ja auch mal so Musik machen und so, die muss nicht immer dann in C-Dur stehen oder so etwas. So hat es mich halt doch dann da immer mehr hingezogen.
Wolltest du schon früh einen Beruf draus machen?
Das hat sich bei mir schon recht früh abgezeichnet, dass das doch mein Leben mir ist, dass ich dafür so eine Begeisterung habe und irgendwie auch nun mal das auch selber machen will. Das ist irgendwie nichts zu verhindern. Also muss ich irgendwie schauen, wie ich damit auch ein Leben bestreiten kann.
Du bist seither vielfach mit Preisen und Stipendien ausgezeichnet worden. Das erste Mal mit 18 beim Bundeswettbewerb Schüler komponieren. Was hattest du da vorgelegt?
Ach je, das war eine kleine Kammermusik, die da im Rahmen dieses Wettbewerbs halt gefragt war. Da kriegt man als eine Vorgabe eine bestimmte Besetzung, also eine Kombination von Instrumenten und dafür schreibt man dann ein kleines Stück. Aber ja, dann war ich da halt in dem Wettbewerb dabei.
Dann hast du in Freiburg studiert, am Institut für Neue Musik an der Musikhochschule, Komposition, Musiktheorie und elektronische Musik. Was lernt man eigentlich, wenn man elektronische Musik studiert?
Andererseits technisch einfach programmieren und dann ist es einfach auch viel Akustik. Da muss man wirklich verstehen, wie eigentlich Schallwellen überhaupt so ablaufen. Und natürlich aber dann auch Ästhetik. Elektronische Musik hat jetzt auch schon, gibt's seit 100 Jahren schon, könnte man sagen. Und das ist, was man da lernt.
Und jetzt gehörst du zu dieser Szene, wollte ich sagen. Gibt es eine neue Musikszene, also wo man sich kennt und wo man sich austauscht und sich auch zugehörig fühlt oder eher viel Konkurrenz herrscht?
Ja, das gibt es. Das ist auch gar nicht so klein. Also man darf da auch gar nicht das immer zu gering bewerten. Es gibt es weltweit. Gibt es Menschen, die sich für Musik interessieren, würde ich erstmal sagen, die einfach abseits des Mainstreams ist. Und irgendwie finden sich diese Menschen, gerade im Internet ja auch immer mehr, auch über Kontinente hinweg. Aber es gibt natürlich dann auch irgendwo eine Szene, die sich bei Festivals trifft, wo man irgendwie schon irgendwo auch zu Hause ist. Und die ist auch gar nicht so klein. Zum Beispiel Lyriker, soweit ich das mitkriege, das ist eine viel kleinere Szene, die es dann noch viel schwerer haben. Wir Musiker zum Beispiel haben zum Glück das Radio, die das Ganze multiplizieren kann.
Wenn man es dann macht als Künstler und Komponist, so wie du, wie sieht denn das, wie soll ich sagen, das Geschäftsmodell aus? Wo kommt das Geld her?
Also man muss natürlich irgendwie schon irgendwie was können und eine Karriere etablieren, aber dann kann man davon auch leben. Also ich kenne durchaus Komponisten auch, die in meinem Metier tätig sind und in Berlin eine Eigentumswohnung haben. Ich habe keine, also das war ein anderes Thema. Ich habe zum Beispiel entschieden, dass ich mich nicht völlig abhängig mache vom Komponieren. Das heißt, ich unterrichte auch einen Tag die Woche an einer Musikhochschule. Dadurch bin ich finanziell zumindest teilweise ein bisschen unabhängig, sodass ich es mir auch leisten kann, eben Kompositionsaufträge auch abzulehnen, weil ich zum Beispiel nicht jeden Auftrag annehmen kann, weil es da auch Vorgaben gibt, die mir vielleicht einfach künstlerisch nicht so passen. Und dann würde das irgendwie zu sehr in der Dienstleistung verfallen.
Du warst als Lehrender schon an Hochschulen in Rostock und Hannover und Detmold, jetzt bist du gerade in Hamburg. Wie nah ist das dann an deiner künstlerischen Arbeit? Also unterrichtet man da, so wie in der Malerei, seine ganz persönliche Auffassung, ne? Und ist so der Meister mit seinen Schülern oder führt man eher einen Lehrplan aus?
In meinem Fall ist es etwas separiert von meiner künstlerischen Tätigkeit. Ich unterrichte eigentlich mehr Musiktheorie. Das ist insofern eher handwerkliche Dinge, wo ich auch einem gewissen Lehrplan folgen muss. Ich möchte das vielleicht auch innerlich eher abtrennen von der eigenen künstlerischen Tätigkeit im Augenblick. Das könnte sich aber auch mal ändern.
Aber macht dir Spaß?
Ja, unterrichten ist toll, wenn es nicht zu viel Zeit einnimmt. Auch dann finde ich immer den Kontakt mit jüngeren Menschen auch wieder toll. Man wird sich natürlich auch immer wieder selber darüber bewusst, was man eigentlich so macht, wenn man es anderen erklärt.
Und künstlerisch, an was für einem Stück arbeitest du gerade? Wie sieht dein Terminplan derzeit aus?
Ich habe halt viele Konzerte und muss mit Musikern proben. Ansonsten arbeite ich gerade an einem Film mit Musikern. Das ist auch eine Komposition, aber ich möchte dabei eben auch das Filmische, wie die Bewegungen an Instrumenten zum Beispiel oder auch Schallwellendarstellungen, die da reinkommen, möchte ich halt künstlerisch gestalten. Und das ist gerade die Arbeit, die ich vorbereite. Ich schreibe sozusagen als Partitur jetzt da ein Drehbuch für Musiker.
Wo siehst du dich in 5 Jahren, Johannes? Hast du eine Idee? Hast du ein Ziel?
Nein, eher im Gegenteil. Ich hoffe, dass ich in 5 Jahren wo bin, was ich jetzt noch nicht voraussehen kann.
Viel Erfolg dabei. Danke. Das war SWR 2 Tandem, die Rakete mit Johannes Kreitler. Am Mikrofon war Bernd Lechler, die Redaktion hatte Fabian Elsässer. Schönen Abend.